Ich habe zum Einstieg ein kleines Experiment mitgebracht. Mal schauen, wer von euch fit genug ist, um das Rätsel zu lösen. Ich habe euch etwas mitgebracht, nämlich Lichtzeichen oder, ja, anders hätte man sagen, Morsezeichen. Nicht? Jetzt bin ich mal gespannt. Kennt sich jemand aus mit dem Morsealphabet? Was das für ein Wort ist? Wenn ich gescheit genug wissen wäre, hätte ich jetzt eine Taschenlampe mitgenommen und das mit Licht so gemacht. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben. Ja, das kann man vielleicht gerade noch so rauskriegen. Das erste ist ein L, das zweite ist ein I, das dritte ist ein C. Das
ist ein S, nicht,
oder?
Nee,
H. Ja, eigentlich schon, gell? Irgendwie. Es müsste, das SOS ist dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, irgendwie sowas, gell? Aber komischerweise, entweder habe ich mich vertan. Ich kann es ja auch nicht, gell? Das Wort Licht auf der Seefahrt oder vor allem in der Seefahrt wurde diese Methode zur Verständigung auch über Lichtzeichen angewendet. Wir kennen es ja, dass man so als zum Hören hat, aber auf See hat man das ja dann oft über Laternen oder so Lampen gemacht als Lichtzeichen. Es gibt ja noch ganz andere Lichtzeichen. Kennt ihr welche? Ampel ist ein Lichtzeichen.
Lichthupe.
Ja. Wo ich gerade hergefahren bin, ist mir wieder einer entgegengekommen mit Blaulicht. Ist auch ein Lichtzeichen. Oder eine Kerze im Fenster. Ist auch ein Lichtzeichen. Gibt es auch, genau, an Häusern sind auch Lichtzeichen. Ich habe hier auch noch ein, das ist das Falsche. Ich dachte, ich hätte noch anderes mitgebracht. Okay, Leuchtturm gibt es auch noch als Lichtzeichen, gell? Haben wir auch noch, gibt es auch noch. Jawohl. Was bedeuten denn oder was Ziel solcher Lichtzeichen ist ja, sie sollen A, aufmerksam machen, also hinweisen auf etwas. Sie sollen orientieren, Orientierung geben, uns helfen. Das ist der Leuchtturm vor allem. Sie sollen vor Gefahren warnen. Das sind die Warnbarken, denke ich, so an der Straße. Immer wieder sieht man die ja auch bei Baustellen oder anderen Gelegenheiten. Auch im Alltag begegnen uns Lichtzeichen, die uns auf etwas hinweisen wollen. Und ganz besonders in den letzten Wochen im Jahr erscheint immer wieder und eine ganz besondere Art von Lichtzeichen. Also wenn man draußen durch die Straßen geht, da wird man fast erschlagen an manchen Häusern von diesen Lichtzeichen, die da zu sehen sind. Lichterketten in, was weiß ich, für einer Wattzahl, aber heute durch die Neonlichter ist nämlich so viel, was da an Strom weggeht. 1000 Strahlen und Blinken in Fenstern, an Hausfassaden, in Hausgärten, in Gärten und Straßenzügen und jedem blinken sie die Botschaft entgegen, jetzt ist es wieder höchste Zeit. Na, das, was wir vorhin gesungen haben, so ein bisschen ironisch gemeint. Welche Zeit ist denn eigentlich? Viele, allen voran der Handel, sprechen jetzt von der sogenannten Vorweihnachtszeit. Kann man im Radio immer wieder hören, in Vorweihnachtszeit. Wir Christen dagegen, wir sprechen ja bewusst von der Adventzeit. Ist das nicht dasselbe, denkt sich jetzt vielleicht der ein oder andere? Nein, absolut nicht. Die Blickrichtung und damit die Orientierung ist ganz unterschiedlich, ja total gegensätzlich, möchte ich sagen. Die Vorweihnachtszeit, die hält Rückschau. Sie nimmt das Vergangene in den Blick und bleibt meist auch dort hängen, im Kitsch, was das so ist. Das Thema Vorweihnachtszeit, da ist das Thema klar, nämlich Weihnachten. Ja? Für mich zeigt sich das immer wieder in den vielen Weihnachtsfeiern. Ende November beginnen diese Weihnachtsfeiern und setzen sich dann so durch den ganzen Dezember durch, so sie denn nicht durch Corona abgesagt werden mussten. Die meisten vermutlich sind abgesagt worden. Aber so ist das. Ab Ende November werden Weihnachtsfeiern gefeiert und auch schon Weihnachtsspiele aufgeführt. In Turnvereinen und was weiß ich, überall gibt es auch Weihnachtsspiele. Es werden Weihnachtslieder gesungen und dröhnen uns aus den Lautsprechern vieler Kaufhäuser entgegen. Wie gesagt, Weihnachtslieder, denn ach, wie dumm, aber auch Adventslieder gibt es gar nicht so viele. So wirklich, so zum Rausdudeln. Nicht? Und überall Weihnachtsartikel, Weihnachtsgeschenke, lange, lange vor dem Datum des eigentlichen Weihnachtsfestes. Die Adventzeit dagegen ist nicht nach hinten orientiert, sondern nach vorn orientiert. Die Zukunft ist ihr Thema. Nicht das, was vergangen ist, das Weihnachtsfest, das Weihnachten, das einmal stattgefunden hat. Ja, das ist so. Aber wir schauen nach vorne. Das nehmen auch die meisten der alten kirchlichen Adventslieder inhaltlich auf und ebenso die Bibeltexte der Predigttextordnungen, was man jetzt so in diesen Wochen so hören bekommt, diese Sicht nach vorne. Nun hat die Vorweihnachtszeit natürlich den Vorteil, dass sie an Vertrautes und Bekanntes anknüpft und darum viel leichter zu gestalten ist. Wie gesagt, das Thema ist klar. Die Adventszeit dagegen wirft Fragen auf. Da geht es um das, was noch kommt. Um etwas, das noch nicht ist. Es geht um den Kommenden, um den wiederkommenden Christus. Und dieses Thema, ich vermute mal, vielleicht geht es euch ähnlich, ist für viele Christen ein eher schwieriges. Ein nebulöses Thema, mit dem sie nicht viel anfangen können. Da sind Lichtzeichen nötig. Nötig Zeichen, die uns helfen, die uns Orientierung geben. Die Kerzen auf dem Adventskranz können zum Beispiel solche Lichtzeichen sein, wenn uns ihre Bedeutung bewusst ist. Es gibt auch noch andere Zeichen, Lichtzeichen. Auf der Bildkarte, die ich euch, oder nicht Bildkarte, auf dem Bild, das ich euch jetzt hier habe, das heißt, jetzt tut es wieder nett. Jochen, du musst wieder einspringen. Unfassbar. Das war ich wahrscheinlich, habe ich zu lange nichts gemacht, das ist schon eingeschlafen. Also. Hier drei Lichtzeichen sind hier zu sehen, wenn ihr genau auf dieses Bild schaut. Da ist zum einen ein Stern. Fangen wir mal von oben an. Ein Lichtzeichen am Himmel. Ein Morgenstern ist es auf diesem Bild. Dann haben wir das Morgenrot, auch ein Lichtzeichen. Für den, der die ganze Nacht durchwacht hat, ist es Morgenrot ein Hoffnungszeichen. Jetzt wird es dark, langsam, jetzt kommt der Tag herauf. Und dann haben wir noch ein letztes Lichtzeichen, das ist ganz unten, ein Buch, ein leuchtendes Buch. Das gibt es eigentlich gar nicht, gell? Aber der Maler, der das gestaltet hat, dieses Bild, der hat es so gezeichnet. Ein Symbol, ein leuchtendes Buch, über dem jemand sitzt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Vielleicht hat dieses Bibelwort Pate gestanden und im Hintergrund. Ne? So sagt es ja der Psalmbeter. Wir finden in Gottes Wort Lichtzeichen, gerade auch im Blick auf die Adventzeit. Im Neuen Testament gibt es sogar etwas wie Reden für den Advent. Diese Reden für den Advent heißen landläufig auch oder findet man in manchen Bibeln auch unter der Überschrift Endzeitreden. Es geht um das Ende unserer irdischen Zeit da drin. Weil Jesus hier von dem Ende redet, vom Ende der Wartezeit auf seine Wiederkunft. In dieser Adventreden setzt Jesus Lichtzeichen für seine Jünger und für seine wartende Gemeinde. Lichtzeichen, die uns aufmerksam machen, also auf etwas hinweisen sollen, die uns helfen sollen, Orientierung geben und die uns vor Gefahren warnen sollen. So habe ich jetzt gleich meinen Predigtaufbau da. Okay, aufmerksam machen, helfen und vor Gefahren warnen. Jetzt habe ich das Problem, dass ihr den Text vorher nicht gehört habt. Gell? Den habe ich nämlich rausgelassen gehabt. Bei mir war die Woche alles ein bisschen anders als sonst. Aber das macht gar nichts, denn den lese ich euch jetzt einfach noch mal vor, geschwind den Predigttext. Er steht in Lukas 21 und es sind dort die Verse, muss ich schon gucken, dass ich auch die richtige habe. Nee, stimmt gar nicht mit Lukas 21, sondern es ist Lukas 24, 1 bis 14. So, und ihr hört das heute in der Übersetzung der Elberfelder Bibel. Ja, jetzt sollte ich natürlich bloß der Matthäus haben und nicht der Lukas. Dankeschön. Seht ihr auch, so geht es im Pastor manchmal. Blättert er in der Bibel rum und findet seine Bibelstelle nicht. So. Matthäus 14, 1 bis 14. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihm auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann wird das sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da sein und dort. All dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und sie werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Ein langer Abschnitt, da steckt viel drin. Bräuchte man mehr als eine Predigt, aber lasst uns einfach ein paar Dinge abgehen und schauen, was da vielleicht auch für uns heute drin ist. Es ist ja zuerst schon einmal tröstlich, finde ich, dass auch die Jünger ihre Fragen hatten im Blick auf die Zukunft. Auch die waren nicht allwissend, auch die waren nicht in alles eingeweiht. Die hatten genauso ihre Fragen, wie wir sie haben. Ein Lichtzeichen, das erwarteten sie sich, als sie mit ihren Fragen zu Jesus kommen. Jesus, jetzt mach du doch mal das Licht an, dass wir sehen und erkennen, was da kommt. Da heißt es, sie traten zu ihm und fragten ihn, sag, wann wird das geschehen? Und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt da ist? Sie wollen also eine Sehhilfe in der Dunkelheit, die sie mit ihren Fragen verbinden. Wie wird das werden mit der Zukunft? Und wann kommst du denn wieder, Herr? Woran können wir das erkennen, dass es soweit ist? Das wünschen sich ja viele, dass man das hätte. Ja, irgendwo leuchtet jetzt der Alarmglöckle auf, ja, irgendwas, und dann wissen wir, ah, jetzt kommt er. Aber so ist es nicht. Was schwingt mit in diesen Fragen? Neugier? Kann ich mir vorstellen. Oder ist es gar Sehnsucht? Ich glaube, Matthäus hat hier die Sehnsucht der ersten Christengemeinden ganz mit in die Fragen der Jünger hineingelegt. Denn die haben sich das gefragt. Die haben das erlebt, wie sie verfolgt worden sind, wie sie angegriffen worden sind, wie sie Jesus vermisst haben als den, der vor ihnen hergeht, der ihnen gegenübersteht und zu ihnen spricht. Die Sehnsucht spricht da vom Wiederkommen Jesus. Wann kommt er denn wieder? Sie erlebten diese Wartezeit ohne seine Gegenwart, seine direkte Gegenwart, als dunkle und in mancher Hinsicht schwere Zeit. Und ich denke, da sind sie uns ganz nah. Denn für uns ist das ja auch so, wir sehen Jesus nicht. Auch wir warten auf ihn und viele Fragen verbinden sich immer wieder mit dem Warten. Was soll das alles jetzt hier mit diesem Corona und mit all dem, was das auslöst bei den Menschen? Die Gewalt, die Aggression, die Lügen, diese Vertrauensverluste überall und vor allem die Müdigkeit und Resignation, die sich so breit machen will, auch unter uns. Ja, all das schwingt mit, die Sehnsucht. Wie heißt es so schön im Hebräischen? Maranatha. Herr, komm. Das war der Ruf in der alten Christenheit. Komm, Herr, und mach dem allem ein Ende. Dass wir wieder Licht sehen, dass wir wieder ins Helle kommen. Ich denke, da geht es uns manchmal ganz ähnlich. Und die Frage, haben wir Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu, hätte sich vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren noch ganz anders gestellt. Oder wir hätten sie, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, vielleicht noch anders beantwortet. Da hätte man vielleicht eher gesagt, ach nö, also das ist ja ganz nett und so. Ne? Vielleicht ist für manche inzwischen so, dass sie sagen, ja, wäre ganz nett, wäre ganz gut, wenn dem allen jetzt, wenn wir das alles mal hier hinter uns hätten. Aber vielleicht geht ja auch so ein bisschen Furcht und Unsicherheit mit, was ist, wenn er denn kommt? Warum? Haben auch Christen, habe ich da oft genug erlebt, manchmal so ein Gefühl von Unsicherheit und Furcht, wenn man sagt, Jesus kommt, er kommt wieder. Woran knüpfen wir denn eigentlich dann unsere Zukunftshoffnung, wenn wir uns nicht freuen auf diese Wiederkunft? Fragt euch selber mal, wie es euch geht, wenn ihr dran denkt, an diese Zeit, wo Jesus sagt, er kommt wieder. Was schwingen da für Gefühle? Mit welche Gedanken gehen da? Was tut was? Wie heißt es so schön, was macht das denn mit euch? Ist das eher eine Freude, eine Hoffnung, die da ist, oder beunruhigt es uns? Jesus lässt die Jünger und auch uns, seine Gemeinde, nicht im Dunkeln, was die Zeit bis zu seiner Wiederkunft angeht. Er setzt mit seinen Worten Lichtzeichen, die uns Hilfe, die uns Orientierung geben, aber auch vor Gefahren warnen sollen. Der beginnt hier mit einem Warnzeichen. Achtung, könnte man meinen. Seid auf der Hut. Lasst euch von niemandem täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten als Retter, als Erlöser, als die großen Befreier. Möchte ich mal so in Klammern setzen, zum von sich behaupten, ich bin der Christus, der Wiedergekommene. Damit werden sie viele irreführen. Und wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen, werden sich gegenseitig verraten, einander hassen. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Und wenn wir so in die Kirchengeschichte schauen und auch in unsere Zeit, dann müssen wir sagen, Amen, Jesus hatte recht. Viele sind da in diesen Zeiten gewesen, die von sich behauptet haben und das für sich in Anspruch genommen haben, Menschen verführt haben, mit charismatischer Persönlichkeit und Ausstrahlung vielleicht, aber mit hinterhältigen Gedanken und eigensüchtigen Gebaren. Was Jesus den Seinen über die Zukunft offenbart, das ist zunächst einmal erschreckend. Von Täuschung, Anmaßung, Irreführung ist die Rede, von Verrat und sogar Hass, von Gesetzlosigkeit und, wir haben es gehört im Text, vielleicht ist das hängen geblieben, von erkaltender Liebe. Die Liebe, die kalt wird. Liebe zu Gott, die erkaltet. Das erste Lichtzeichen Jesu im Blick auf die Adventzeit, ein Warnsignal. Hört hin, seht hin und seid darauf vorbereitet. Denn das sind wir ja, er hat es uns gesagt. Achtung, ich warne euch hier an dieser Stelle. Die Botschaft dieses Signals sollen wir verstehen und aufnehmen, denn sie gilt damals und auch heute. Seid auf der Hut, seid wachsam, heißt es an anderer Stelle. Die Zeit des Advents, die Zeit des Wartens auf Jesu Wiederkommen wird eine Bewährungszeit für die Gemeinde Jesu sein. Keine Festzeit, die kommt erst. Ja? Eine Bewährungszeit. Das wird uns hier von Jesus ganz deutlich vor Augen gestellt. Nicht damit wir in Angst erstarren, vielleicht sogar resignieren, sagen, ja was denn, wer sind wir denn schon? Ja, und wenn man das heute so anguckt, was haben wir als Kirche oder als Kirchen denn überhaupt zu melden noch in dieser Welt? Da wird man verspottet oder, wie ich jetzt gerade noch in den Nachrichten gehört habe, werdet Fenstereig geschmissen. In der Stuttgart der evangelischen Kirche am Feuersee ist das wohl passiert. Sämtliche Kirchefenster und Innern verwüstet. Da hat man heute keine Dinge mehr, keinen Respekt mehr. Ja, wir sollen vorbereitet darauf sein. Auf all das, was auf uns lauert, auf die Gefahren, die da sind. Jesus redet von den Gefahren, die von außen her erstmal lauern. Er warnt vor Betrügern, vor solchen, die sich als Lichtgestalten ausgeben, die sich als Heilsbringer und Erlöser vorstellen. Woran können wir solche Irrlichter erkennen? Daran, dass sie Verwirrung stiften werden. Sie werden Verwirrung stiften. Es wird nicht keine Klarheit geben, sondern Verwirrung. Sie werden mit ihren Worten Verunsicherung und Misstrauen säen. Ihre Botschaft wird Gemeinschaft und Vertrauen zerstören, nicht aufbauen. Immer wieder, so sagt Jesus, wird es solche geben. Aber wenn wir darauf vorbereitet sind und auf diese Zeichen Acht haben, wenn wir miteinander achtsam und auf der Hut sind, dann können wir solche Irrlichter rechtzeitig erkennen und werden ihnen nicht folgen. Die Kirche Jesu hat zu allen Zeiten gut daran getan, seinen Worten zu vertrauen. Und sie als Orientierungshilfe mit auf den Weg durch die Zeit zu nehmen. Auch wir sollen vorbereitet sein und mit wachen Augen und Ohren wahrnehmen, was in unserer Zeit geschieht. Sonst kann es zu einem bösen Erwachen kommen. Neben diesen Irrlichtern warnt Jesus dann vor einer weiteren Gefahr. Es heißt, und weil das Böse, der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Erkaltete Liebe, das ist ein Begriff, der uns heute nicht mehr fremd ist, angesichts der Scheidungszahlen, die man kennt und weiß, sieht, wie schnell oder wie das so ist, wenn Liebe erkaltet. Ein schneller Beziehungswechsel ist heute normal, ja, auch bei den jungen Leuten heute, aber nicht nur bei denen. Ja, man probiert halt mal aus und dann wechselt man. Erkaltende Liebe, diese Warnung trifft in den Bereich des Miteinanders, der Beziehungen nach innen hinein. Und Jesus sieht hier die für unser Leben wichtigste Beziehung in Gefahr, nämlich die Beziehung zu Gott hin. In der Wartezeit, in der Zeit bis zu seinem Wiederkommen, wird diese Beziehung, die Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu Gott auf eine Bewährungsprobe gestellt. Wird diese Beziehung lebendig bleiben, auch über diese lange Wartezeit hinweg? So kann man das fragen. Und ich denke, auch hier lohnt sich der Blick in die Kirchengeschichte. Immer wieder ist diese Liebe erkaltet. Es gab ganz unterschiedliche Zeiten in der Kirche, in der Zeit vor Luther, in der Zeit der Orthodoxie, nachher im 16. Jahrhundert, als die Kirche wirklich kalt wurde. Also es war keine Beziehung zu Gott mehr da, die wichtig war. Ja, es waren Rituale, die gehalten wurden. Es war die Dogmatik, die hochgehalten wurde, aber nicht die Beziehung zu Gott. Da gab es aber immer wieder Menschen, die Gott dann geweckt hat, aufgeweckt hat, mit Feuer sozusagen hinausgeschickt hat, um wieder dieses Licht zu entzünden bei den Menschen. John Wesley, denke ich, war einer von ihnen, aber er war nicht der Einzige. Es gab immer wieder solche Menschen, die dieses Licht und diese Liebe den Menschen wieder hineingebracht haben in die Kirchen und Gemeinden. Auch wenn es dann manchmal zu schmerzhaften Scheidungen kam. Ja, die Leute wurden oft rausgeschmissen dann bei den anderen und dann haben sich eigene Gefäße gebildet, in denen man gelebt hat. Und wir müssen uns immer wieder neu fragen, selber fragen und auch miteinander, ob wir diese Liebe noch lebendig halten, ob die noch warm ist bei uns, spürbar ist, anziehend ist, so wie im Winter ein Lagerfeuer, wo die Menschen gerne hinkommen und sich die Hände wärmen. Oder wenn ich abends heimkomme oder meine Frau abends heimkommt, ich den Kachelofen oder den Ofen angemacht habe, dann geht es erst einmal an den Ofen nach und dann wird guckt, ah ja, dass man sich auch wärmen kann. So soll es eigentlich sein. Wie oder wird unsere Beziehung lebendig bleiben? Als einen schleichenden Beziehungskiller weist Jesus auf den Ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Mit anderen Worten gesagt, die Gleichgültigkeit, das Misstrauen gegen die Rahmenbedingungen der Liebe. Das Gesetz Gottes, seine Gebote sind in ihrer Absicht ja nichts anderes als Hilfen zu einem gelingenden Leben. Das muss ich nicht immer wieder neu ausführen. Hilfen zum Gelingen von Beziehungen. Guckt euch die 10 Gebote mal daraufhin an. Da geht es eigentlich immer um Beziehung, entweder zu Gott oder zwischen den Menschen. Ja? Innerhalb dieses Rahmens, da ist es warm, man kann leben, da kann Leben gedeihen. Da hat die Liebe Lebensraum. Wird dieser Raum aber zerbrochen, ist all das in Gefahr. Die Kelke des Egoismus dringt ein, sie füllt den Lebensraum mehr und mehr aus. Wir kennen das heute, wir sehen es an vielen Stellen. Und die Liebe, die erkaltet und stirbt zuletzt. Das können wir überall beobachten, auch in diesen Tagen, auch im Umgang mit all dem, was uns bewegt und beschäftigt. Die Kraft der Liebe durchdringt das gesamte Leben, ja alle Bereiche. Den Umgang mit Gott und seinem Wort, aber auch den Umgang mit seinen Gaben, mit der Verantwortung für unsere Welt, den Umgang mit den Menschen um uns, vor allem mit den Schwachen, mit denen, die unsere Hilfe bedürfen. Aber auch der Umgang mit unserer Schöpfung, mit Geschöpfen, den Tieren. Die Frage ist, gehe ich liebevoll mit all dem um? Gehe ich mit mir selber eigentlich liebevoll um oder wie sieht denn das aus? Es hat mal jemand gesagt, wer sich selbst nicht lieben kann, der kann auch andere nicht lieben. Ich denke, da steckt schon was Wahres drin. Das heißt nicht egoistisch sein und immer ich. Ne? Aber ich denke, es steckt schon auch was drinnen in dem Lieben, weil ich weiß, ich bin geliebt. Darum kann ich auch Ja zu mir sagen, ne? Weil Gott mich liebt. Die Liebe Gottes wirkt und zeigt sich in allen unseren Lebensäußerungen und sie wird ihr fehlen. Und darum wird ihr das fehlen und ihr Fehlen dort immer wieder sichtbar werden und wird sofort oder relativ schnell auch erkennbar sein. Auch dieses zweite Warnsignal Jesu will uns aufmerksam, will uns wachsam machen, damit wir die Gefahr erkennen und ihr entgegenwirken können. Wie kann das gelingen? Jesu Antwort hier drauf ist kurz, aber klar. Wer standhaft bleibt, der wird gerettet. Leicht gesagt, Jesus, ne? In diesem Hinweis steckt eine Aufforderung an uns alle. Nicht der Einzelne ist angesprochen, sondern aufgefordert, für sich zu sorgen, sondern wir sind miteinander aufgefordert, füreinander zu sorgen. An anderen Stellen der Bibel, und die muss man immer wieder auch mit dazu sehen, man kann nicht immer nur eine Bibelstelle für sich alleine sehen, sondern wir haben das Gesamtzeugnis der Schrift, da heißt es zum Beispiel, ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Da steckt sogar ein Lob drin, ne? Also da hat einer, hat seine Gemeinde richtig gemacht. Als ganze Gemeinde Jesus sind wir angesprochen, immer wieder einander zu stützen, einander aufzurichten in der Liebe hin zu Gott. Das ist die Gemeinschaftsaufgabe, die uns in der Zeit des Advents aufgetragen ist, in der Zeit des Wartens. Zueinander Gewiesene sind wir da. Und wohl dem, der diese Worte ernst nimmt und nicht allein stehen bleibt. Als letztes Lichtzeichen setzt Jesus ein Hoffnungssignal in diesem Abschnitt für unseren Weg durch die Adventzeit. Ja, er lenkt unseren Blick auf die Lichtquelle schlechthin, auf das Evangelium, auf die frohe und frohmachende Botschaft, die seit seinem ersten Kommen gilt. Gott hat schon angefangen, seine Herrschaft aufzurichten. Das hat Jesus gesagt. Das Reich Gottes hat bereits begonnen. Adventzeit ist nicht vor Weihnachtszeit. Nein, Adventzeit ist nach Weihnachtszeit. Von Karfreitag und vom Ostermorgen her strahlt uns das Licht des Evangeliums zu uns. Gott richtet seine Herrschaft auf. Die Krippe, das Kreuz, das leere Grab, das sind unsere Orientierungslichter sozusagen für unseren Weg. Das sind die Lichtzeichen, die uns trösten wollen und ermutigen. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. So ruft Jesus es den Seinen einmal zu. Und dieses Licht leuchtet auch heute. Ja, Gott richtet sein Reich auf, auch heute. Er will es bei uns tun, in uns tun und durch uns will er es aufrichten. Dazu hat Jesus seinen Heiligen Geist gesandt. Er hat seine Kraft und den Tröster für die Zeit bis zu seinem Wiederkommen zu uns gesandt. Und Gott hat schon angefangen, seine Herrschaft aufzurichten. Das Morgenrot leuchtet bereits, wenn er an das Bild denkt vom Anfang. Die Zeit des Advent ist die Zeit der Vorbereitung auf die Vollendung. Und mit der Vollendung beginnt eine neue Zeit. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes Festzeit. Denkt an die Predigt mit dem schön gedeckten Festtisch, die ich vor kurzem hier gehalten habe. Ein neuer Tag bricht heran. Gottes ganz neuer Tag, in dem eine völlig neue Zeitrechnung dann gelten wird, nicht die, die wir jetzt hier kennen. Die Bibel spricht in der Offenbarung nicht nur davon, dass Gott am Ende alle Tränen und alles Leid beenden wird. Sie spricht von dieser neuen Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt im Bild eines Festes, des Hochzeitsfestes. Und wir gehen auf dieses Fest zu. Wir sind eingeladen und sollen dabei sein. Lichtzeichen der Hoffnung und Vorfreude begleiten uns auf diesem Weg. Und auf der Bildkarte, da können wir sie auch sehen. Noch einmal hier, seht ihr sie noch mal. Das Licht des Morgensterns. Christus ist bei uns alle Tage, auch jetzt schon. Und wenn ihr so das Bild da unten mal zuhaltet, da ist mitten in der Dunkelheit dieser Stern. Ne? Da ist noch kein Tageslicht. Er strahlt mitten in die Finsternis, mitten in unsere Zeit hinein und gibt uns Orientierung. Das Licht des Morgenrots ist auch schon zu sehen. Wir gehen in eine helle Zukunft. Wir gehen auf einen neuen Tag zu. Ihr Lieben, das ist das Vorrecht, dass wir Christen vor den anderen Menschen haben, die keinen Gott haben, keinen Jesus haben. Wir können sagen, wir gehen auf einen Tag zu. Es wird nicht zappeduschter und Licht aus und überhaupt. Wir gehen auf einen neuen Tag zu. Und das Licht des Evangeliums, das haben wir als ständigen Begleiter. Das Buch, das da so leuchtet, aus dem es herausleuchtet. Das Licht geht mit uns, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen für unser Leben. Nehmt diese Lichtzeichen mit auf den Weg durch die Adventzeit, durch diese Wochen, aber auch durch die Wochen, die danach folgen. Als Zeichen, die uns hinweisen, die uns helfen und vorbereiten auf das, was kommt. Auf den, der kommt, unser Herr. Amen.